SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Die Schweizerische Nationalbank erhöht den Leitzins um 0,5 Prozentpunkt. Die Gewerkschaften sprechen von einem Zinsschock. SNB-Präsident Thomas Jordan doppelt nach.
Es ist nicht auszuschließen, dass in absehbarer Zukunft weitere Zinserhöhungen nötig werden, um die Inflation auf mittlere Frist im Bereich der Preisstabilität zu stabilisieren.
Mehr dazu gleich und ausführlich dann im Tagesgespräch um 1. Die Migros verkauft auch in Zukunft keinen Alkohol. Das freut Philipp Hadorn, den Präsidenten des Schweizerischen Blauen Kreuzes.
Eine klare Aussage. Genossenschaftlerinnen haben dargelegt, dass es ihnen wichtig ist, dass die Migros weiterhin eine Safe-Zone, eine sichere Zone bleibt.
Das Schweizer Parlament will weniger Covid-Impfstoffdosen bestellen, hab's abgemacht. Nun muss der Bund mit Pfizer und Moderna nachverhandeln. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Was die Schweizerische Nationalbank entscheidet, klingt manchmal etwas trocken und theoretisch. Praktisch hat es oft größere Konsequenzen. Auch heute, die SNB hebt den Leitzins um 0,5 Prozentpunkt an. Das wird Folgen für uns alle haben, Mieterinnen, Hausbesitzer, Konsumenten und Pensionskassenbezügerinnen. Doch der Reihe nach. Die US-Notenbank hat gestern die größte Zinserhöhung beschlossen seit den 90er Jahren, um die Teuerung zu bremsen und für stabile Preise zu sorgen. Jetzt erhöht auch die Schweizerische Nationalbank ihren Leitzins. Ein bemerkenswerter Schritt, den viele Beobachter so nicht erwartet hatten. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Sie reagiert. Und sie reagiert stärker, als das selbst in Fachkreisen auch nur im Ansatz von der Schweizerischen Nationalbank SNB erwartet wurde. Thomas Jordan, der Präsident, erklärt den Entscheid, die Zinsen anzuheben, an einer Medienkonferenz in Bern wie folgt.
Wir haben uns für eine Zinserhöhung von 0,5 Prozentpunkt entschieden, weil es inzwischen Anzeichen dafür gibt, dass die Inflation auch auf Waren und Dienstleistungen übergreift, die nicht direkt vom Krieg in der Ukraine und den Pandemiefolgen betroffen sind.
Seine Botschaft, die Inflation ist in den USA oder der Eurozone mit 8-9% zwar deutlich schlimmer als in der Schweiz. Hier betrug sie im Mai 2,9%. Aber die Inflation könnte auch hierzulande rasch aus dem Ruder laufen. Im Jargon des obersten Währungshüters tönt das dann so.
Es besteht die Gefahr, dass sich Zweitrundeneffekte verfestigen, wenn die Inflation längere Zeit oberhalb von 2% liegt.
Wenn die Leute davon ausgehen, dass alles immer noch teurer wird, fordern sie höhere Löhne. Die Lohnkosten schlagen Unternehmen dann wiederum auf ihre Produkte und treiben die Inflation weiter an. Eine unheilvolle Lohnpreisspirale setzt sich in Gang. Dieser Gefahr wollen die Währungshüter mit ihrer Zinserhöhung einen Riegel schieben. Oder wie es Notenbankpräsident Jordan formuliert,
die straffere Geldpolitik soll verhindern, dass die Inflation in der Schweiz breiter auf Waren und Dienstleistungen übergreift.
Mit dem heutigen Schritt dürfte es aber noch nicht getan sein, so betont Thomas Jordan.
Es ist nicht auszuschließen, dass in absehbarer Zukunft weitere Zinserhöhungen nötig werden, um die Inflation auf mittlere Frist im Bereich der Preisstabilität zu stabilisieren.
Ohnehin wird an der Medienkonferenz deutlich, wie die Reise wirtschaftlich weitergeht, ist völlig offen. Gleich mehrere Gefahren lauern am Horizont. Die Weltwirtschaft könnte an Schwung verlieren, die Folgen des Krieges könnten sich verschärfen, die Pandemie könnte wieder aufflackern. Und eine weitere große Unbekannte ist, wie der Frankenkurs auf all das reagiert. Entsprechend sagt Thomas Jordan,
sollte sich der Franken übermäßig aufwerten, wären wir bereit, Devisen zu kaufen. Würde sich der Franken hingegen abschwächen, würden wir umgekehrt auch Devisenverkäufe erwägen.
Seine Botschaft, komme was wolle, wir sind bereit.
Evelyn Kobler. Und von der Theorie quasi direkt in die Praxis mit Wirtschaftsredaktor Matthias Heim. Mit diesem Schritt kehrt die SNB quasi zur Normalität zurück von vor 7 Jahren. Für unser Geld auf dem Sparkonto eigentlich eine gute Nachricht. Ebenso eine gute Nachricht für die Konsumentinnen, wenn die Ferien im Ausland wieder etwas günstiger werden, da der Franken stärker wird. Welche Folgen wird jeder und jede von uns sonst noch spüren im Portemonnaie?
Ja, wir werden die Folgen dieses Entscheides vor allem dann spüren, wenn es gelingt, die Inflation in Schach zu halten, also die Preise für Güter des täglichen Bedarfs, für Benzin oder Lebensmittel eben nicht mehr weiter steigen. Und das werden vor allem jene Menschen merken mit einem kleinen oder mit einem geringen Einkommen, weil die eben sehr stark von dieser Inflation betroffen sind. Und Sie haben es gesagt, auch jene mit einem großen Vermögen werden es auf dem Sparkonto merken. Da dürften die Negativzinsen bald vorbei sein. Erste Banken haben heute Morgen übrigens bereits auch schon reagiert.
Die US-Notenbank, das FED, hat die Zinsen drastisch erhöht um 0,75 Prozentpunkte. Der FED-Chef selbst ist sich allerdings nicht sicher, ob es gelingt, die Teuerung zu brechen, ohne die Wirtschaft in die Rezession zu stürzen. Besteht diese Gefahr auch in der Schweiz?
Stand jetzt wahrscheinlich nicht, denn die Schweizer Wirtschaft ist insgesamt sehr viel besser unterwegs. Die Arbeitslosigkeit ist tief, die Auftragsbücher bei den Unternehmen sind voll und auch aus Sicht der Nationalbank ist der Schweizer Franken aktuell nicht mehr überbewertet, so wie in den vergangenen Jahren. Und vor diesem Hintergrund ist es eben der Nationalbank auch etwas leichter gefallen, jetzt die Zinsen so überraschend stark anzuheben. Und die SNB hat jetzt eben den Fokus auf die Inflationsbekämpfung und die Schweizer Wirtschaft macht ihr momentan nicht so große Sorgen.
Wie die Schweiz muss sich natürlich auch die EZB, die Europäische Zentralbank, Gedanken machen, wie sie die Inflation bremsen kann. Sie ist ja in einer etwas anderen Lage. Wie schätzen Sie die Lage der EZB ein?
Also die EZB, die Europäische Zentralbank, muss gewissermaßen die Quadratur des Kreises schaffen. Eben, sie hat im Euroraum eine extrem hohe Inflation von über 8%. Da muss sie eigentlich Gegensteuer geben und das hat sie auch angekündigt. Sie will im Juli dann eine erste Zinserhöhung vornehmen. Gleichzeitig ist aber die Wirtschaft im Euroraum nicht so robust wie bei uns und mit einer Zinserhöhung droht natürlich zumindest in einzelnen Staaten ein wirtschaftlicher Abschwung. Und dann muss sie auch noch bedenken, dass sie mit höheren Zinsen allenfalls auch die Schuldenkrise wieder in Gang setzt. Dann nämlich, wenn eben finanziell etwas schwächere Staaten wie Italien oder Griechenland wieder mehr für ihre Schuldenlast zahlen müssen. Und dann wäre man wieder dort, wo vor 10 Jahren mit eben der Schuldenkrise.
Danke, Matthias Heim. Mehr zu diesem Thema gibt's hier um 1 im 1. Und die weiteren Nachrichten bringt uns nun Livia Schmidt.
Wer in der Stadt unterwegs ist und dabei nur aufs Smartphone starrt, bekommt oft kaum mehr was von der Umwelt mit. Wer darum verunfallt, riskiert, den Anspruch auf eine finanzielle Genugtuung zu verlieren. Das geht aus einem neuen Urteil des Bundesgerichts hervor. Konkret geht es dabei um einen Fall aus Zürich. Ein Mann wurde vom Tram erfasst und schwer verletzt, nachdem er auf die Gleise trat und dabei aufs Handy schaute. Das Bundesgericht gibt der Stadt Zürich nun recht, der Mann habe grob fahrlässig gehandelt. Die Bundesanwaltschaft hat Anklage erhoben gegen einen 28-Jährigen wegen eines angeblich terroristischen Attentats. Im September 2020 hatte der Mann im wattländischen Morsch eine Person mit einem Messer getötet. Die Bundesanwaltschaft sieht in der Messerattacke ein dschihadistisch motiviertes Attentat. Der Mann muss sich unter anderem wegen Mordes verantworten, sowie wegen Verstoßes gegen das Verbot der Organisationen Al-Qaida und IS. Bereits vor dem Attentat in Morsch soll sich der Mann strafbar gemacht haben, etwa weil er islamistisches Propagandamaterial verteilt haben soll. Kampagnen gegen häusliche oder sexuelle Gewalt, das gehört künftig zum Aufgabengebiet des Bundes. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat einem entsprechenden Auftrag zugestimmt. Jetzt überlegen sich Bundesrat und Verwaltung, wie diese Kampagnen umgesetzt werden können. Angeregt hatte dies die Mitte-Partei. 42% der Frauen hätten bereits Gewalt in der Beziehung erlebt, sagt sie. Und alle 2 Wochen sterbe gemäß Zahlen des Bundes jemand wegen häuslicher Gewalt, meistens Frauen. Das Kantonsparlament Graubünden will, dass Jugendliche bereits ab 16 Jahren abstimmen und wählen können. Es hat einen entsprechenden Auftrag deutlich mit 82 zu 26 Stimmen überwiesen. Dagegen waren Grossräte von SVP und einzelne der FDP. Definitiv entscheiden wird im Kanton Graubünden das Stimmvolk, da für das Stimmrechtsalter 16 eine Verfassungsänderung nötig ist. Bis jetzt können 16-Jährige nur im Kanton Glarus abstimmen und wählen. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der italienische Regierungschef Mario Draghi sind auf Besuch in der Ukraine. Heute Morgen sind sie mit einem Sonderzug in der Hauptstadt Kiew angekommen. Separat ist auch Rumäniens Präsident Klaus Iohannis angereist. Die vier Staats- und Regierungschefs besuchten die zerstörte Stadt Irpin vor den Toren Kiews. Geplant sind außerdem Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Das Wetter. Am Nachmittag ist es oft sonnig. In den Bergen bleiben die Wolken zahlreicher. Vor allem hier sind noch lokale Schauer und einzelne Gewitter dabei. Morgen ist es in der ganzen Schweiz trocken und sonnig. An beiden Tagen werden 28 bis 32 Grad erreicht. Im Wallis und im Tessin sogar bis 34 Grad.
Migro-Gründer Gottlieb Duttweiler würde sich sicher freuen. Die Mitglieder der Migro-Genossenschaft wollen auch künftig keinen Alkohol in den Ladenregalen oder in den Restaurants sehen. Über 630.000 Genossenschaftsmitglieder der Migro haben an der Abstimmung teilgenommen und klar Nein gesagt zu den Plänen der Chefs. Manuel Rentsch.
Die Gegner des Alkoholverkaufs in den Migros-Filialen freuen sich über das klare Nein. So zum Beispiel das Blaue Kreuz, jene Organisation, die sich gegen den übermäßigen Konsum von Alkohol einsetzt. Philipp Hadorn, Präsident des Schweizerischen Blauen Kreuzes.
Es ist effektiv über den Erwartungen ein klares Resultat. Diese hohen Nein-Anteile zeigen auch, dass die Genossenschafterinnen es dem Management nicht erkennen können, dass es doch nicht die beste Idee war, sich damit neu auseinanderzusetzen. Es war offensichtlich, dass das die Mitglieder, die Genossenschaftinnen, überhaupt gar nicht wollen.
Tatsächlich ist das Ergebnis der Abstimmung deutlich. In der Deutschschweiz haben mehr als 70% der Genossenschafterinnen und Genossenschafter den Alkoholverkauf in den Filialen abgelehnt. In Zürich, Bern und Aarau belief sich der Nein-Anteil auf 80%. Und sogar in der Romandie und im Tessin mit den Weinkantonen resultierte ein Nein. Der Präsident des Blauen Kreuzes zeigt sich verärgert über den Versuch der Migros-Spitze, Wein, Bier und andere alkoholische Getränke in die Filialen zu bringen. An der Spitze der Migros wiederum verweist man darauf, dass die Idee zur Abstimmung aus der Basis gekommen sei. Ursula Arnold, Präsidentin der Migros.
Für uns war ja dieser demokratische Prozess unglaublich wichtig. Das Anliegen kam nicht vom Management, sondern wurde wirklich aus der Delegiertenversammlung angestoßen. Und wir wollten auf keinen Fall diese Demokratie abwürgen. Das gehört zu unserem System, dass wir uns eben im Dialog mit den Genossenschafterinnen und Genossenschaften stellen.
Aus Sicht der Migros-Spitze sei erfreulich, dass das Ergebnis in allen 10 regionalen Genossenschaften gleich ausgefallen sei. So gäbe es eine einheitliche Regelung in der ganzen Schweiz. In den Filialen und auch in den Restaurants und Takeaways gibt es auch in Zukunft zwar keinen Alkohol, an den Alkoholverkäufen über die Online-Kanäle will die Migros aber festhalten, sagt Ursula Nold.
Die Abstimmung war immer nur die Frage, sollen wir in unseren Migros-Filialen Alkohol anbieten oder nicht. Alle anderen Angebote in Denner, Migrolino, Migros Online waren von dieser Frage immer ausgenommen. Diese Angebote werden dort von den Kunden geschätzt und das wird auch in Zukunft nichts ändern.
Es bleibt also nach dieser Abstimmung alles beim Alten. Einige Tochtergesellschaften des Migros-Verbundes dürfen weiter Alkohol verkaufen. In den Migros-Supermärkten allerdings bleiben Wein, Bier und Schnaps tabu.
Und das steht noch auf dem Rendezvous-Menü. Nein zur Vollkaskolösung. Das Schweizer Parlament will nur halb so viele Impfdosen bei den Impfstofflieferanten Pfizer und Moderna fürs nächste Jahr bestellen. Wir sagen, was das jetzt heißt. Andalusien, die bevölkerungsreichste Region Spaniens, wählt am Wochenende ein neues regionales Parlament. Da zeigt sich, ob sich in ganz Spanien eine größere rechtspopulistische Welle anbahnt. Stellen Sie sich vor, das Rendezvous-Team würde bei Ihnen in der Nähe auf einem Balkon stehen und per Megafon berichten. Was soll das, denken Sie sich jetzt wohl? Geschieht aber in Venezuela. Was die Journalisten dort antreibt, erzählen wir hier im Rendezvous kurz vor eins. Das Thema Covid-Impfung gab im Bundeshaus viel zu reden. 3 Wochen lang haben National- und Ständerat in der laufenden Sommersession darum gerungen, wie viel Geld die Schweiz nächstes Jahr für Covid-19-Impfstoffe ausgeben soll. Jetzt steht fest, es ist weniger als abgemacht. Die Verträge, die der Bund mit Pfizer und Moderna ausgehandelt hat für 2023, fallen dahin und müssen neu ausgehandelt werden. Damit hat sich in einer Einigungssitzung zwischen National- und Ständerat der Ständerat durchgesetzt. Philipp Burkhardt im Bundeshaus, wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, National- und Ständerat sind sich effektiv bis zum Schluss nicht einig geworden, welche Menge an Impfdosen für das nächste Jahr nun die richtige sein soll. Das Bundesamt für Gesundheit hatte mit den beiden Herstellern Pfizer und Moderna Verträge über je 7 Millionen Impfdosen abgeschlossen, also total 14 Millionen. Der Ständerat fand, das sei viel zu viel, die Hälfte genüge. Der Nationalrat unterstützte den Bundesrat, er wollte auf sicher gehen, und weil man sich nicht einigen konnte, braucht es eben diese Einigungskonferenz mit Mitgliedern beider Räte, und die hat sich dafür entschieden, dem Ständerat letztlich zu folgen, den der Nationalrat den Antrag der Einigungskonferenz abgelehnt hat.
Wenn sich die zwei Kammern in der Budgetdebatte streiten und nicht einigen können, genau, setzt sich die billigere Lösung durch, daher das Streichen. Auch in diesem Fall, was heißt jetzt das in Zahlen?
Mit diesem Sparentscheid hat das Parlament den Nachtragskredit, den der Bundesrat beantragt hat, um 220 Millionen Franken zusammengestrichen.
Das heißt, es gibt nicht quasi eine Vollkaskolösung des Nationalrats, sondern die Schweiz bestellt die Hälfte der Impfdosen im Vergleich zum ursprünglichen Vertrag. Kritiker fürchten jetzt, dass die Schweiz zu kurz kommen könnte. Wieso eigentlich?
Ja, das Problem ist, dass die Vertragsverhandlungen jetzt neu beginnen müssen, und zwar, weil die bestehenden Verträge mit den Herstellern das so vorsehen. Es gibt zwar die Möglichkeit in diesen Verträgen, sich noch bis Ende des Monats anders entscheiden zu dürfen, ohne eine konventionelle Strafe bezahlen zu müssen, aber in einem solchen Fall werden die Verträge nichtig. Sie müssen also neu ausgehandelt werden, mit offenem Ausgang. Es gibt keine Garantie, dass die jetzt angestrebten 7 Millionen Impfdosen, eben die Hälfte, immer noch zum gleichen Stückpreis erhältlich sein werden. Vielleicht verlangen die Hersteller ja jetzt mehr. Und dann gibt es entweder weniger Impfdosen als 7 Millionen für den gleichen Betrag, den das Parlament jetzt genehmigt hat, oder der Bundesrat wird dem Parlament später wieder einen Nachtragskredit unterbreiten müssen. Im dümmsten Fall kommt es zu gar keiner Einigung mehr mit den Herstellern. Dann könnte man zwar laut Aussagen von Finanzminister Ueli Maurer einen Teil des Impfstoffs, den man für dieses Jahr beschafft hat, noch Anfang 2023 verimpfen, weil er so lange haltbar ist. Aber für die zweite Jahreshälfte, das kann man sicher sagen, ist der Parlamentsentscheid heute nicht ohne Risiko.
Danke für diese Einordnung aus dem Bundeshaus. Philipp Burkhardt. Die Krankenkassenprämien belasten unsere Budgets jeden Monat. Und verschiedene Kantone sind immer zurückhaltender, wem sie Prämien verbilligen. Schwierig für all jene, die auf diese Unterstützung angewiesen sind. Jetzt hat der Nationalrat reagiert. Bund und Kantone sollen verpflichtet werden, dafür in Zukunft mehr Geld bereitzustellen. Insgesamt 7,7 Milliarden Franken. Christine Wanner.
Manchmal hilft der Blick zurück, um Aktuelles zu verstehen. Das tat auch Gesundheitsminister Alain Berset in der Debatte des Nationalrates zu den Prämienverbilligungen. In den Nullerjahren, so Berset, seien sich Kantone und Bund darin einig gewesen, die Prämienverbilligungen für Haushalte mit tiefen und mittleren Einkommen gemeinsam zu tragen. Gesetzlich verankert worden ist jedoch nur der Anteil des Bundes, nämlich bei 7,5% der Kosten in der Grundversicherung. Aktuell bezahlen Bund und Kantone 5,5 Milliarden Franken an Prämienverbilligungen aus. Im Schnitt übernehmen die Kantone knapp die Hälfte, doch zwischenzeitlich war es deutlich weniger. Denn diverse Kantone kürzten unter Spardruck ihre Beiträge. Nun will der Nationalrat korrigieren. Alle Kantone müssen künftig einen minimalen Anteil festlegen, den sie beisteuern zur Prämienentlastung. In der Abrechnung sollen sie weder Verlustscheine noch Ergänzungsleistungen einbeziehen. Diese sollen sie separat abrechnen, damit sie mehr Haushalte entlasten können. Zusatzkosten für die öffentliche Hand rund 2,2 Milliarden Franken. Diesen zusätzlichen Geldsegen für die Prämienverbilligung hat der Druck einer Initiative der SP möglich gemacht, welche die Last der Krankenkassenprämien aller Haushalte auf 10% deckeln wollte, die sogenannte Prämienentlastungsinitiative. Zu teuer fanden Bundesrat und Nationalrat. Ferner kritisierten die SVP und Teile der FDP, löse die Initiative das Problem der steigenden Gesundheitskosten nicht. Das ist zwar richtig, doch war das auch nicht die Absicht der Initiative. Vielmehr wollte die SP den Kantonen auf die Finger klopfen. Für SP, Grüne, GLP und die Mittepartei ist der 2,2 Milliarden Vorschlag ein guter Kompromiss. Zwar will der Nationalrat den Kantonen nicht vorschreiben, wie viel der Prämienverbilligungen sie tatsächlich übernehmen sollen. Doch besteht die Hoffnung, dass es im Interesse der Kantone sein wird, die Gesundheitskosten in ihrem Gebiet im Blick zu haben. Zumal Bundesbern den Kantonen auch bei den Kosten Vorgaben machen möchte. Beide Diskussionen, die zu den Prämien und die zu den Kosten, sind noch nicht abgeschlossen. Als nächstes wird sie der Ständerat diskutieren, der bekanntlich die Kantone vertritt.
Eine Hitzewelle rollt von Spanien aus über Europa. In Spanien wird es zum Teil sogar über 45 Grad. Politisch ist es ebenfalls heiß in Spanien, besonders für die Rechtsaußenpartei Vox. Bei den Regionalwahlen in Andalusien, der bevölkerungsreichsten Region Spaniens, steht für die Rechtspopulisten am kommenden Sonntag viel auf dem Spiel. Die Wahl in Andalusien gilt als wichtiger Stimmungstest für die nächsten nationalen Parlamentswahlen im ganzen Land. Auslandredaktorin Teresa Delgado.
Andalusien, ganz im Süden der Iberischen Halbinsel. Von hier kommt der Flamenco. Mit seinen rund 8,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern ist Andalusien die bevölkerungsreichste Region Spaniens. Und auch diejenige, wo Vox 2018 ein erster Überraschungserfolg gelang. Damals, bei den letzten Regionalwahlen, schafften die Rechtspopulisten den Einzug ins andalusische Parlament. Dieses Mal könnten sie den Sprung in die Regionalregierung schaffen. Eine Bar außerhalb von Cádiz. Von hier sind es nur etwa 1,5 Autostunden bis zur Gibraltar-Meerenge. Schau dir diese Anschlagzettel an, sagt die Kellnerin Patricia Martinez einem Journalisten der Zeitung El País. Sie habe die Wahlwerbung zwar pflichtbewusst in ihrer Bar aufgehängt, sagt Patricia. Doch die linke Politikerin, die darauf zu sehen sei, die kenne sie nicht. Die Kandidatin von Vox hingegen schon. Sie glaube, dass Vox für Arbeiterinnen und Arbeiter wie sie gerade die beste Partei sei, sagt die Kellnerin. So wie sie denken viele hier im Süden Spaniens, wo gut bezahlte Arbeit rar ist und der Ausländeranteil vergleichsweise hoch. Vox lockt mit Steuersenkungen und verspricht eine harte Linie in der Einwanderungspolitik. Selbst unbegleitete minderjährige Flüchtlinge will die Partei ausschaffen. Das verstieße zwar gegen EU-Recht und die UNO-Kinderrechtskonvention, und doch, solche Parolen ziehen. Sie sagte, sie gehe in die Kirche, Mutter, doch sie hat mich betrogen, singt ein andalusischer Flamenco-Sänger. Betrogen fühlen sich die Andalusier auch von der Politik. Die strengen Maßnahmen während der Corona-Pandemie haben in der Tourismusregion Spuren hinterlassen. Vox profitiere von der Wut auf die regierenden Sozialisten, sagt hunderte Kilometer weiter nördlich in Spaniens Hauptstadt der Politologe Pablo Simón. Vox kommt in Spanien auf ungefähr 15% der Stimmen. Das entspricht in etwa dem Anteil, auf den Rechtsaußenparteien auch anderswo in Europa kommen. Vox kommt zugute, dass die Partei noch immer relativ neu ist, bisher nicht regiert hat. Die Partei nutzt Proteststimmen, die sich gegen das Establishment richten. Entstanden ist Vox 2018 als direkte Antwort auf das katalanische Unabhängigkeitsreferendum. Dieses Referendum löste einen politischen Erdrutsch aus. Der ideale Nährboden für Vox und den spanischen Nationalismus. Denn Vox lehnt weitergehende Autonomierechte von einzelnen Regionen in Spanien ab. Besonders empfänglich für diese Art des Nationalismus ist Andalusien, wo der Ausländeranteil vergleichsweise hoch ist und der spanische Nationalstolz tief sitzt. Hinzu kommt, auf der rechten Seite des politischen Spektrums gibt es für die Rechtspopulisten Spielraum. Spaniens Konservative sind geschwächt. Korruptionsskandale und interne Flügelkämpfe über die Ausrichtung der Partei haben Spuren hinterlassen. Vor wenigen Monaten mussten die Konservativen deshalb bereits ein Regierungsbündnis mit Vox eingehen, in der Region Kastilien und León. Ähnliches zeichnet sich nun in Andalusien ab. Beobachterinnen und Beobachter halten ein solches Rechtsbündnis inzwischen auch auf nationaler Ebene für realistisch. Doch ob die Pläne der Protestpartei aufgehen, darüber entscheiden diesen Sonntag nun erstmal die Andalusierinnen und Andalusier.
Der Bericht von Auslandredaktorin Teresa Delgado im Rendezvous. Und wie gesagt, am Sonntag wissen wir mehr. Nun weiter nach Westen. Wer sich in Venezuela unabhängige Informationen beschaffen will, hat es nicht einfach. Die regierenden Sozialisten haben viele Medien unter ihre Kontrolle gebracht. Sie schließen Zeitungen, schalten Sender ab oder bringen ganze Medienhäuser unter staatliche Kontrolle. Die Regierung hat inzwischen bereits 90% aller Medien fest im Griff. Ein Gegengewicht dazu versucht eine Gruppe von Journalistinnen und Journalisten zu bieten, mit Balkon TV. In den armen Quartieren steigen sie auf Balkone und verlesen unabhängige und sachliche Nachrichten per Lautsprecher. So umgehen sie die zensurierten Medien. Südamerika-Korrespondent David Karasek hat sich in Caracas ein Bild gemacht.
Ein Lautsprecher steht unter einem Balkon. Zuerst erklingt nur Musik, die nach Breaking News klingt.
Oído comunidad.
Nachrichtensprecher Dario Chacón ruft das Viertel zusammen.
Este fue el noticiero online, es una forma de vencer la censura.
Das sind unsere Nachrichten und das ist unsere Art, die Zensur zu umgehen.
Seguiremos informando.
Wir halten Sie auf dem Laufenden und dann beginnt die 10-minütige Nachrichtensendung von Dario Chacón. Er steht hier auf einem Balkon in einem Armenviertel mitten in der venezolanischen Hauptstadt Caracas. Mit dem Mikrofon präsentiert er die neueste Ausgabe von Balkon TV. Die Themen: Wer ist an der Reihe für die dritte Corona-Impfung? Dann informiert er über die neue Steuer, die die Bevölkerung auf Banktransaktionen zahlen muss. Es folgen Lokalmeldungen über Baustellen im Viertel, internationale Nachrichten, Sport und Rezepte für billige Mahlzeiten. Dario hält sich an sachliche und unabhängige Informationen. Draußen vor dem Balkon bleiben einige Passanten stehen. In der engen Gasse gegenüber strecken Neugierige ihre Köpfe aus den Fenstern. Rosa Elena ist sich gewohnt, dass alle Nachrichten in Venezuela politisch motiviert seien. Darum schaut sie Balkon TV. Das Fernsehen zeigt nur die eine Seite. Zudem haben wir ständig kein Internet oder den x-ten Stromausfall. So kann man sich nicht informieren. Die Mehrheit der Venezolanerinnen und Venezolaner können sich keinen Zugang zum Internet leisten. Zudem lähmen Stromausfälle regelmäßig das ganze Land während mehreren Stunden am Tag. Etwa 90 Journalistinnen und Journalisten versuchen, diese Lücke zu schließen. Jeden Tag stellen sie sich in vielen Städten in ganz Venezuela auf die Balkone und lesen Nachrichten vor. Katrin Rosas, eine der Gründerinnen von Balkon TV, sagt, dass sie alle Nachrichten selbst schreiben. Wir beziehen unsere Informationen hauptsächlich aus investigativen Portalen, die unabhängigen Journalismus betreiben. Die Regierung blockiert diese Internetseiten zwar immer wieder, aber dann suchen wir neue Portale. Zudem recherchieren wir in den Quartieren nach spannenden Geschichten oder leisten Aufklärungsarbeit, wenn die Leute neue Gesetze nicht ganz verstehen. Es geht uns nicht darum, die Leute politisch zu beeinflussen. Wir sind neutral.
Pero nosotros intentamos ser un medio neutral.
Das ist in Venezuela eine Seltenheit. Balkon TV bezieht relevante Informationen aus investigativen Portalen im Netz und verzichtet auf Kommentare und Wertungen. In den letzten 10 Jahren sind hingegen über 100 Zeitungen verschwunden, weil sie sich weigerten, ihre redaktionelle Linie an die der autoritären Machthaber anzupassen. Laut einer EU-Beobachtermission kontrolliert die Regierung 90% aller Medien im Land. Die Akzeptanz von Balkon TV in der Bevölkerung ist so groß, dass die Regierung dieses Projekt im Allgemeinen gewähren lässt. Problematisch ist, wenn Balkon TV über zensurierte Themen spricht. Bei ernsthaften Drohungen informiert sich das Journalismuskollektiv gegenseitig, verschwindet von den Balkonen, aber steht schon bald wieder auf einem nächsten. Die Venezolanerinnen und Venezolaner haben ein Recht auf unabhängigen Journalismus.
Aus Caracas der Bericht von Südamerika-Korrespondent David Karasek. Die Zeit gleich 1. Die SNB erhöht erstmals seit 15 Jahren den Leitzins, und zwar um satte 50 Basispunkte aus Sorge wegen der Inflation. Doch wirkt diese Zinserhöhung jetzt nicht die Konjunktur ab? Die Frage geht gleich im Tagesgespräch an den Ökonomen und SNB-Experten Adriel Joost nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Livia Schmid.
Die Schweizerische Nationalbank hebt den Leitzins an, und zwar um 0,5 Prozentpunkt, von minus 0,75 auf minus 0,25%. Laut der Nationalbank soll die straffere Geldpolitik verhindern, dass die Inflation in der Schweiz weiter steigt. Alkoholische Getränke in der Migros kaufen, das wird auch in Zukunft nicht möglich sein. Das ist das Resultat der Abstimmung unter Genossenschafterinnen und Genossenschaftern. Die Führung des Migros-Genossenschaftsbunds hatte im Vorfeld für den Verkauf von Alkohol geworben. Die Schweiz wird Verträge zur Impfstoffbeschaffung in der Covid-Pandemie nicht wie geplant einhalten. Das Parlament kürzt den entsprechenden Kredit von 780 Millionen Franken auf noch 560 Millionen Franken. Jetzt muss mit den Herstellern neu verhandelt werden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.